Heute im zweiten Teil der Predigt geht es wieder um den Einzug des Königs. Ich möchte die Verse 12 bis 17 aus dem Kapitel 21 zunächst vorlesen. 12 bis 17. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Lieber Herr Jesus, bitte hilf mir beim Auslegen, bitte hilf, dass unsere Herzen auf dein Wort hören und auch es tun, Herr. Hilf auch mir in Demut, in Vorsicht, in Achtung vor deinem Wort selbst, als ein treuer Verwalter und nicht als ein Böser, das Wort auszuteilen. Amen.
Amen.
Ja, Jesus zieht als König in Jerusalem ein, doch nicht in die Residenz der Politiker, der Könige, der Weltführer. Das Volk, das zu ihm willkommen heißt und ruft Hosianna, dem Sohn Davids. Wir haben gehört, das heißt so etwas wie: Hilf doch, rette uns. Gleichzeitig auch ein Lob: Komm, wir loben dich, dass du uns hilfst. Wir haben dort darüber gelesen in der vorherigen Stelle und wir lesen hier: Jesus zieht, er geht mit ihm und er zieht in den Tempel ein, in das Haus Gottes. Das letzte Mal haben wir darüber gehört, dass Jesus der Friedefürst in der Friedensabsicht auf einem Esel einmarschiert. Er beansprucht durch die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie, durch das, was gesagt wurde von dem Messias, die Autorität des versprochenen Messias, des Sohn Davids. Das Volk versteht auch dieses Bild, ne? Dem Sohn Davids, Hosianna. Die Juden wissen, was damit gemeint ist. Es ist der versprochene Messias. Er kommt in Gottes Autorität. Doch er zieht nicht, wie gesagt, nochmal in diese Weltherrschaftsresidenzen ein. In dem heutigen Abschnitt hier, Kapitel 21, aber auch in den Abschnitten, die Kapitel 22, 23, 24, wird etwas deutlich über die Friedensmission Jesu. Und vielleicht, wenn das so hört und vielleicht so oberflächlich drüber liest, muss man sagen: Friedensabsicht? Was macht denn Jesus hier? Wir müssen vielleicht das in Frage stellen, was wir das letzte Mal gelernt haben. Zumindest müssen wir besser klarstellen, was hier mit Frieden für Jesus gemeint ist oder was es bedeutet, dass er in Frieden einzieht. Und wir müssen unterscheiden, wo wiederum doch Streit, Spaltung sein muss. Manche, die diese Stelle lesen, sagen, dass Jesus hier als ein radikaler Revolutionär und Rebelle eingeht. Er ordnet sich nicht dem damaligen System, den religiösen Führern unter. Und durch sein Aufräumen im Tempel stellte ihre Autorität auch in Frage. Er greift die Verkäufer und die Ordnung des Tempels an. Wir können uns vorstellen, dass das vielleicht auch wirklich so aus der Sicht der Pharisäer damals gesehen wurde. Er war nur ein Rebelle. Er möchte gern König. Dafür wird er auch verurteilt später. Ich möchte die heutige Predigt in drei grobe Abschnitte unterteilen. Erstens das Gericht über den falschen Tempel, über das falsche Haus Gottes. Zweitens das wahre, also der wahre Tempel durch Jesus. Drittens unsere Verantwortung im Haus Gottes. Erstens das Gericht über den falschen Tempel. Wir können uns gut vorstellen, dass die Menschenmenge, die Jesus folgte, oder besser gesagt auch vielleicht um ihn willkommen hieß, dass sie immer noch da war. Dass sie immer noch riefen und erklärten, ja, das ist Jesus aus Nazareth. Hosianna. Wenn also Jesus anfängt, die Verkäufer und die Geldwechsler hinauszutreiben, dann wird es wahrscheinlich mit einer gewaltigen Menge gewesen sein. Und Jesus eben an der Front. Er hat das getan, nicht die Menschen, heißt es hier. Diese Menschen kommen, um Gott zu begegnen. Alljährlich, vielleicht auch öfters. Sie kommen, um zu beten, um Frieden mit Gott zu machen. Um ein Opfer zu bringen, um sich vor Gott zu beugen, ihn zu ehren. Diese Menschen sind zum Teil die Opfer des Tempels, die Opfer des errichteten religiösen Systems der damaligen Leiter. Und sie rufen: Jesus, hilf uns. Wir müssen auch bedenken, welche Erklärung Jesus hier uns gibt in der Textstelle. Wenn er die Verkäufer und die Geldwechsler hinausstößt und sich mit dem Verantwortlichen des Vorhofs des Tempels anlegt. Er sagt, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Er bezieht sich hier auf Gottes Wort. Wir lesen das in Jeremia 7. Das dürft ihr gern aufschlagen. Ich denke, das ist eine wichtige Prophetie für das Verständnis heutigen Textes. Ich lese ab Vers 4 bis Vers 12. Und da heißt es: Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, das spricht Gott, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen die Fremdlinge, Waisen und Witwen. Keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergisst an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu euren eigenen Schaden. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und Opfer dem Baal. Und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist. Und sprecht: Wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Haltet denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Geht hin an meine Stätte zu Silo, wo früher mein Name gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan habe wegen der Bosheit meines Volks Israels. Gott warnt bei Jeremia, dass er die Sünde und den Götzendienst, das Böse, das die Israeliten taten, nicht ungestraft lassen will, nicht ungestraft lassen wird, wenn sie nicht umkehren. Er warnt sie mit einem vorherigen Beispiel bei Silo. Schaut euch mal an, was da geschehen ist, als ihr es darauf ankommen ließet. Doch zugleich richtet er sich hier warnend an eine Lüge, die da heißt, hier ist des Herrn Tempel. Es ist eine Lüge, die die Warnung und das Gesetz des Herrn ignoriert und Frieden mit Gott erklärt. Es ist eine Lüge, weil Gottes Friede da propagiert wird, obwohl das Sünde ist und kein wirklicher Friede da ist mit Gott. Es ist eine Lüge, weil dort von Gott gelehrt wird, auf eine indirekte Weise, dass er die Sünde nicht sieht. Also da ist keine Gottesfurcht, vielleicht könnten wir es auch anders sagen. Die leben in Sünde und sie treiben ihr Unding. Es ist eine Lüge, weil das Haus Gottes von Gottlosen missbraucht wird und der eigentliche Zweck entleert wird. Es ist zu einer Räuberhöhle geworden. Die Menschen, die im Vorhof das Sagen hatten, die auch im Tempel das Sagen hatten übrigens, zu Jesu Zeit, haben ein System errichtet, bei dem es nicht mehr darum ging, dass die Menschen oder dass die Volksmenge zu Gott kam, Gottes Worte hören konnte oder gar beten konnte. Dieses System diente der Bereicherung. Und sicher war das Wort Räuber und Räuberhöhle, das Jesus hier verwendet, sehr zutreffend. Sowohl die Verkäufer als auch die Verantwortlichen mussten nachgeben und fliehen, als Jesus diese Worte sprach und sie austrieb. Ich bin der Überzeugung, dass der Grund für das Fliehen nicht nur die Menge der Menschen dahinter Jesus war. Denn offiziell haben die das Sagen, die Vorsteher des Tempels, die offiziell sind sie, die sind da offiziell hingestellt worden. Sie haben das Recht auf ihrer Seite, der Menschen auf ihrer Seite. Ich bin der Überzeugung, dass es auch ihre Sünde war, die so eine Art aufgedeckt wurde, die sie dazu gezwungen hat, zu fliehen, nachzugeben, zu weichen, die Tische umstoßen zu lassen. In Vollmacht tat das Jesus. Diese Vollmacht wird später in übernächstem Abschnitt in Frage gestellt von Pharisäern. Mit welchem Recht tust du das? Bringen die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihm die Frage. Woher nimmst du dir das Recht? Jesus sagt das hier. In den nächsten Kapiteln wird Jesus noch deutlicher mit seinem Vorwurf an die religiösen Führer. Wir lesen Kapitel 23. Ich denke, auch das ist im gesamten Kontext sehr wichtig zu verstehen, was hier geschieht. Kapitel 23 in Matthäus. Ich lese die Verse vor. Ihr könnt auch hier hören. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschlicht vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihn nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle. Doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch, ihr Blindenführer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Die religiösen Führer geben vor, von Gott zu sein und ihm zu dienen. Doch sie sind Heuchler, sie lügen. Jesus bezieht diese Prophetie in Jeremia, wo gesagt wird, hier ist des Herrn Tempel. Und die Menschen kommen dorthin. Aber in Wahrheit ist es eine Lüge. Da ist Gott nicht. Sie bürden ihre eigenen Gesetze den Menschen auf, versperren den Weg, wie wir hier in Kapitel 23 gerade gelesen haben. Sie achten weder das Haus Gottes noch Gott selbst. Das wird an ihren Schwüren, an der Art, wie sie, was sie wirklich wertschätzen, sehr deutlich. Jesus greift hier nicht die Idee des Tempels an, das ist ganz wichtig. Auch nicht den Ort, nicht Jerusalem per se, an dem sich die Gläubigen versammelt, um Gott zu begegnen und anzubeten. Er greift aber die an, die sich zwischen Gott und den Menschen stellen. Die sich in gewisser Weise als die Vermittler oder die Mittler sehen. Kommt hierher, das ist der Tempel Gottes. Hier werdet ihr Gott erleben. Die für sich selbst die Autorität Gottes beanspruchen, ohne sich dem Geiste, dem Wesen nach Gottes Geboten unterzuordnen, ohne auf ihn selbst zu hören. Das sehen wir zum Beispiel auch an der Art, wie sie Jünger machen und zu welchen Jüngern sie sie machen. Um das noch weiter zu vertiefen, wenn wir wieder zu unserer Textstelle gehen und in Vers 18 und 19 lesen, da wird uns ein Bild dafür gegeben, was hier eigentlich anfängt. Das Bild des unfruchtbaren Baums. Ich lese nur die Verse 18 und 19 vor. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, das ist praktisch genau ein Tag darauf hin, hungerte ihn, heißt es da. Und er sah einen Feigenbaum an dem Weg, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Hier ist ein Baum, der so aussieht, als ob er Frucht bringen sollte, wie der Tempel, der das Haus Gottes genannt wird. Eigentlich ein Mittel, um Gott zu begegnen ist. Und dieser Baum, der bringt aber doch keine Frucht. Da ist nichts als Blätter dran. Dieser Baum ist das Bild für die damalige geistliche Situation des Tempels und dessen Leiter. Sieht aus, als ob er lebe, als ob er Frucht bringen sollte. Aber da ist kein Leben. Ja, es ist der Tempel, der für Gott gebaut wurde. Ja, es ist der Tempel, der in der Tradition, den Verordnungen Gottes steht. Doch auch wenn es in dem Tempel heißt, hier ist des Herrn Tempel, bedeutet es nicht, dass es wirklich des Herrn Tempel ist. Die Verwalter verwalten das Haus nicht im Sinne Gottes, sondern für sich selbst. Jesus ist in diesem Bild, also in diesem Vers 19 war das, verärgert scheinbar, weil der Baum keine Frucht bringt. So richtet Jesus den Baum bildhaft, damit wir verstehen, dass er den Lügner, den Heuchler, die Leitung, den Tempel richtet. Wenn Jesus nun sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus, dann glaube ich nicht, dass Jesus so eine Art sagt, schaut mal, das ist die Prophetie. Das ist das, was Gott schon gesagt hat. Und ihr befindet euch wieder darin. Ich glaube, dass das Jesus sagt, das ist das, was gesagt ist. Und Gott hat euch gewarnt. Und jetzt kommt das Gericht. Wir dürfen das nicht nur als eine Warnung verstehen, wie in Jeremia, sondern als die Erfüllung dieser Warnung. Das macht später Jesus auch sehr deutlich in Matthäus 24. Ich denke, dieser ganze Abschnitt des Einzugs Jesus und der Bilder, der Gleichnisse, der Warnreden Jesu, sehr deutlich macht. In Kapitel 24, Vers 15 lesen wir, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Das ist eine Prophezeiung, die auch viele Ausleger sind da einig, dass sich wahrscheinlich auf das Gericht Jerusalems bezieht. Dass sie später von Römern belagert werden, anhand vernichtet werden, auch zerstreut werden, dass der Tempel zerstört wird, das Gräuel an der heiligen Stätte. Das ist hier schon beschlossen. Und dann sagt er, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Und dann gibt Jesus noch weitere Prophezeiung. Es ist besiegelt. Gott lässt oder er sorgt dafür, dass Jerusalem und dessen Tempel hier gerichtet wird. Der zweite Punkt, der wahre Tempel durch Jesus. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt dieser Stelle. Das ist ein seelsorglicher Aspekt des Textes hier. Auch wenn aus der Sicht der religiösen Führer Jesus und sein Werk hier ein Anstoß ist. Auch wenn Spaltung und Streit hier entstehen, widmet sich Jesus nun im Frieden den suchenden Menschen, den Verlorenen, den Kranken zu und beginnt das Erlösungswerk. Wir lesen in Vers 14 unserer Predigtstelle, und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Und Jesus beschreibt auch die Ausrufe der Kinder, die da rufen, Hosianna, dem Sohn Davids, als ein Lob Gottes, also einige Verse nach, als ein Lob Gottes, den er für sie selbst zubereitet hat. Das ist ein Verweis dabei auf den Psalm 8. Was wir hier sehen in dieser kurzen Stelle, so bin ich der Meinung, und ich denke, das ist auch sehr deutlich, das ist eine Art des wahren Gottesdienstes. Es ist etwas, wovor Jeremia praktisch warnt, wenn er nicht umkehrt und das tut jetzt eben Jesus. Er sorgt sich um die Armen, um die Witwen, er kümmert sich um Gerechtigkeit. Wir sehen hier einen Gottesdienst. Es ist ein Ort der Gnade für Blinde und Lahme. Wir glauben, dass Jesus tatsächlich diese Wunder und diese Heilungen vollbracht hat, das ohne Zweifel. Doch gleichzeitig sehen wir in diesen Wundern, in diesen Taten an Blinden und Lahmen noch eine geistliche Bedeutung. Auch einen tieferen Sinn für uns als Gemeinde. Da ist nämlich eine geistliche Blindheit. Und im wahren Gottesdienst sollen unsere Augen geöffnet werden. Das Wort Gottes soll da klar gesagt werden. Die Menschen sollen Zugang zum Wort, zum Gnaden, zum Gott haben. Und sie sollen von dem gnadevollen Werk von ihm erfahren, von dem Heil. Und dann die Lahmen, die zu ihm kommen. Ich glaube, vor allem in unserer Zeit gibt es so viel Kraftlosigkeit, Trübsal, Unmut, ob durch Sünde oder durch andere Gefangenschaften. Es ist auch die Natur der Sünde, lahm zu sein, träge zu sein, trotz besserem Wissens, trotz vielleicht Erkenntnis, unfähig zu sein, etwas zu tun. Diese lahmen Menschen werden zu Jesus gebracht und was geschieht? Auch sie werden geheilt. Im Tempel Jesu, in dem Haus Gottes, im wahren Gottesdienst soll den Lahmen geholfen werden. Sowohl körperlich als auch geistlich. Der Gottesdienst, der durch den Einzug Jesu geschieht hier, ist nicht ein Gottesdienst der Form nach oder der Ordnung. Ich möchte also vorsichtig sein, auch wenn Ordnung und Form wichtig sind für uns. Natürlich brauchen wir Orientierung, natürlich brauchen wir klare Strukturen auch als Menschen. Es kann ein wichtiger Aspekt auch im Gottesdienst sein. Aber schaut mal, was hier passiert. Die Hohepriester und Schriftgelehrten, da scheint es, die entrüsten sich und kommen zu Jesus und sagen, hörst du das nicht? Siehst du das nicht? Für sie ist es eine große Unordnung, die da geschieht. Sie ärgern sich darüber. Die Kinder schreien. Also ich glaube, das ist die gute Übersetzung, wenn das heißt, sie riefen, sie schrien. Hosianna dem Sohn Davids. Da ist so eine Unruhe, die Verkäufer fliehen. Also alles ist plötzlich durcheinander. Die ganze, wir können uns gar nicht vorstellen, was da geschah. Also wirklich vielleicht fast wie eine Revolte. Eine friedliche Revolte vielleicht in gewisser Weise. Und sie ärgern sich daran. Da ist Streit. Vielleicht ungewöhnlich. Ist das wirklich das Wesen des Christentums? Streit, Unordnung? Hier schon? Die nehmen Anstoß daran. Wir kennen auch all diese Bibelworte, der Jesus, der verworfen wurde, der zum Stein des Anstoßes wurde. Ja, das sehen wir so deutlich im Matthäus-Evangelium. Sie schrien und sangen. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 23 und 24, er spricht mit der Samariterin, und da geht es darum, dass die Samariter ja im Streit sind, mit den Juden auch, über die Art des Gottesdienstes, wie sie Gott begegnen sollen, wo sie ihm begegnen sollen. Und Jesus sagt zu ihr: Es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Gottesdienst mit Jesus im Zentrum ist im Geist und in Wahrheit. Hier geht es um den sinngemäßen Willen Gottes, um Gerechtigkeit und Gnade und nicht um die Einhaltung des Buchstabens, wie die Pharisäer, die Sadduzäer und Schriftgelehrten das durchaus taten. Sie waren in gewisser Weise sehr, sehr fromm. Das sagt auch Jesus, und das ist nicht das, was er kritisiert. Das, was sie aber praktizierten, war nur eine äußere Gesetzeserfüllung. Es ging nie darum, vor Gott in Frömmigkeit zu leben, sondern vor den Menschen. Nicht um der Frömmigkeit vor den Augen der Menschen willen, sondern um der Frömmigkeit im Herzen vor Gott. Und hier, der Gottesdienst, den wir hier sehen, wo es um Blinde und Lahme geht. Gott hat sich ein Lob zubereitet von unmündigen Kindern, die keine Ahnung haben. Die Eltern ließen sie rumlaufen, wahrscheinlich weil die weniger Angst bekommen, ich weiß nicht, weniger Ärger bekommen, als wenn sie das taten. Ich weiß es nicht. Aber Gott hat sich diese unbedingt zubereitet, damit sie ihm Lob bringen. Das ist eigenartig. Was ist das für ein Gottesdienst? Was ist das für eine Ordnung? Würden wir uns nicht auch vielleicht daran Anstoß nehmen, was hier geschieht? In Anbetracht dieses Gottesdienstes erfüllen sich Jesu Worte. In Lukas 17, 20 sagt er: Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da herrscht er. Da ist ein Gottesdienst für ihn. Jesus ist durch den Geist Gottes hier das ist auch meine Deutung. Jesus ist durch den Geist Gottes hier an dieser Stelle oder in dem, was da geschah, als das neue Haupt der Gemeinde eingesetzt worden. Nicht mehr der Tempel, nicht mehr seine Vorsteher entscheiden über den Zugang zum Tempel, sondern schaut mehr, wer jetzt, zu wem kommt jetzt die Gemeinde, zu wem kommt das Volk, die Erlösung brauchen. Jesus. Nicht mehr die Gemeindevorsteher legen die Regeln fest, sondern der Gesandte Gottes. Wir lesen Epheser 1, 22 bis 23, diese wunderbaren Verse, wo Paulus schreibt: Und er hat ihn gesetzt zum Haupt über alles in der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Rede ist hier von Jesus. Der Gottesdienst im Neuen Testament verwirft, aber wir sollten diese Stelle auch nicht falsch deuten, verwirft nicht per se den Tempel oder die alten Ordnungen. Sondern wie wir es auch vorher im Gottesdienst schon gehört haben, in Jesus finden wir all diese Ordnungen erfüllt. Das Opfer, das die Menschen bringen sollten. Die Gerechtigkeit, die erfüllt werden muss, damit wir zum Gottesdienst kommen können. Damit wir Gott loben, vielleicht im Gottesdienst können wir so kommen, aber einen heiligen, gerechten Gott anzubeten als Ungerechte ist eine Beleidigung. Aber in Gott, durch Jesus Christus, sind wir gereinigt, geheiligt. In Jesus sind all die Ordnungen und die Vorschriften des Tempels erfüllt. Und in Jesus kommt auch das Ende des korrupten der korrupten menschlichen Ordnungen, die so eine Art als Mittel zu Gott dienten. Du musst das und das opfern. Du musst das dem und dem Priester opfern lassen. Und der Priester musste für sich das und dies opfern lassen. Das ist erfüllt in Jesus. Jesus ist unser Mittler. Und so schreibt Paulus auch wieder in 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Als Zeugnis zur rechten Zeit. Es mag sein, dass wir unwürdig sind, vor Gott zu dienen. Wie diese Blinden und wie die Lahmen. Es ist vielleicht so eine Art politisch unkorrekt zu sagen, aber es ist eine Belastung, lahm zu sein. Es ist eine Belastung, blind zu sein. Es ist schlimm. Es ist schlimm auch für die Leute, die auch viel Kraft und Zeit, das ist schlimm. Ja, es erfordert Kraft, Geduld, Demut, Liebe, um mit diesen Menschen auch diesen Menschen zu helfen, vielleicht sicherzustellen, dass sie ankommen, dass ihnen geholfen wird. Aber Jesus lädt genau diese ein und er heilt sie, er hilft ihnen. Jesus haben wir nun als Blinde und Lahme einen Zugang. Drittens, was bedeutet eigentlich diese Stelle für uns? Heute treffen wir uns nicht mehr im Tempel bei Jerusalem und heute haben wir auch keine Pharisäer, keine Schriftgelehrten, zumindest in dem ursprünglichen Sinn mehr. Wie wenden wir also diese Stelle an uns an? Was bedeutet Jesu Einzug in Jerusalem? Was bedeutet dieser Gottesdienst? Ich glaube, dass das, was Jesus da tat, und das gilt auch bis heute noch so, Jesus beginnt sein Reich in der Gemeinde. Und er heiligt, reinigt sie, er erzieht sie. Doch die Sünde, die vor Gott, ich sag mal, nicht aufrichtig vorgebracht wird, wo wir auch nicht um Vergebung suchen, das muss er richten, das muss er reinigen oder ausstoßen. Heuchelei, Verhärtung des Herzens um des Stolzes oder um der Gier willen, was Götzendienst ist, wo auch Apostel Paulus uns warnt, dass solche nicht das Himmelreich kommen, ne? Gier und Stolze. All das muss aus der Gemeinde raus, schon jetzt. Und das, was wir hier, das Werk Jesus, wir hier sehen am Tempel, das gilt auch für uns als Gemeinde. In gewisser Weise. Jesus beurteilt, richtet und läutert seine Gemeinde. Er achtet zunächst auf sie, wie wir als Gläubigen, wie wir als Gemeinde treu zu ihm sind oder nicht. Und dazu möchte ich euch ein Argument vorlegen. Schaut euch die Sendschreiben in der Offenbarung an. Wen schreibt er an? Wo ist das Herz des Herrn? Er richtet sich an die Gemeinden. Er ermuntert sie, er ermahnt sie. Seid treu. Da soll das Reich Gottes geschehen. Natürlich soll es auch überall geschehen, aber das ist ein besonderer Ort. Und er warnt auch, wenn ihr untreu bleibt, dann nehme ich den Leuchter weg oder ich bringe das Gericht über euch. Und da sehen wir eine Parallele. Jesus richtet den Tempel, den Gottesdienst dort, den unrechten Gottesdienst. Aber auch uns kann es heute so gehen. Und ich glaube, wir haben in der Geschichte häufig diesen Fall gehabt, wo Gott wirklich Gericht auch bringt, auch auf die Kirche. Ich glaube auch, dass wir aus dieser Stelle ein Verständnis über Gemeinde grundsätzlich erwerben können. Was ist Gemeinde? Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber in bestimmten Kanälen oder Podcasts höre ich immer wieder diese Argumentation der einen wahren großen Kirche, ob katholisch oder orthodox. Ich denke, die Konzessionen, die kämpfen um ihr so ein Recht. Wir haben eine Kirche, die eingesetzt wurde von Gott. Und da gibt es immer dieses Argument, da ist das eine, das spaltet sich nicht zum Beispiel. Es ist die eine große Kirche. Interessant ist aber, dass es Jesus hier nicht darum ging, die Einheit mit der Institution zu halten oder mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Jesus warnt seine Jünger, seine Apostel. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das ist unsere Verantwortung. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir uns als Gemeinde, die wir vielleicht klein sind, aber vielleicht in der Konfession, die wir bekennen, in den Bekenntnissen, wenn wir vielleicht sogar menschliche Gebote hochheben, wenn wir vielleicht Hindernisse in unsere Gemeinde einbringen, wie das und das musst du erfüllt haben, um in den Gottesdienst zu kommen. Oder weil du Tattoos hast oder weil du nicht die richtige Kleidung trägst, kannst du nicht zu Gott kommen. Immer dann, wenn wir Dinge reintun, wo nicht Jesus im Zentrum ist, wo nicht sein Wort auch den Menschen ermahnt, wo nicht sein Wort es ist, das den Menschen zur Buße ruft, wo dann er vielleicht Macht sucht, vielleicht Stolz, vielleicht Gier in der Gemeinde stark wird. Immer dann sagt Gott oder sagt Jesus hier durch diese Stelle, dass wir uns von Jesus entfernen, dass wir nicht in ihm sind, dass wir, in Johannes 15 sagt er auch, jede Rebe, also die keine Frucht bringt, die wird auch abgerissen. Das ist eine Warnung. Ne? Er sagt nicht nur, dann, wenn ihr nicht bei mir seid, so bringt ihr keine Frucht, sondern alles, was keine Frucht bringt, das reißt er ab. Und ich denke, das ist eine ernsthafte Warnung, auch wenn wir an Heilsgewissheit oder über Sicherheit, über Gottes Zusage, über Gottes Treue nachdenken, müssen wir auch trotzdem diese Warnung annehmen. Ich denke, was diese Stelle auch uns lehrt, ist, dass wir nicht uns an äußeren Merkmalen aufhängen dürfen. Aber sie sagt auch nicht, dass wir jedes Wort stehen lassen sollen. Dass wir den Lügner, der sagt, ja, ein Heuchler, der sagt, ja, hier ist der Tempel des Herrn. Wo man sieht, dass doch kein geistliches Leben da ist. Dass sich die Menschen nicht nach Gottes Wort richten. Dass sie gegen seinen Willen leben. Dass wir durchaus auch auf Konfrontation gehen dürfen. In Liebe, in Geduld und in der Gemeinschaft mit Christus. Aber unser Herr tut hier etwas Gigantisches. Ich habe jetzt eine Stelle übersprungen, aber da heißt es, Jesus sagt in Matthäus 11, meine ich, was, ich muss noch mal schauen, oder 10, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Wir haben letztes Mal gehört über den Friedefürst. Aber Jesus sagt von sich selbst, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann erklärt er, was es bedeutet, das Bild des Schwertes. Da wird Uneinigkeit, Spaltung sein zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter. Und es wird auch Uneinigkeiten geben unter Gläubigen oder vermeintlich Gläubigen. Was ist aber Jesus hier wichtig? Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung an uns, an unsere Verantwortung als Gemeinde, als Gläubigen dieses Ortes in Worms. Geht es darum, dass wir ein friedliches Leben hier haben, dass wir schöne Lieder singen, dass wir einander vielleicht ermutigen, was auch so wichtig ist. Es ist schön, mit euch Gemeinschaft zu haben. Oder geht es im Gottesdienst oder auch in dem Tempel Gottes, im Haus Gottes auch darum, dass den Bedürftigen der Weg zu Gott erklärt, gepredigt wird. Dass Erlösung, dass sein Werk voranschreitet. Dass wir auch eine gewisse Unordnung zulassen, wenn es um den Geist des Gottesdienstes geht. Dass der Herr regiert. Dass wir also nicht um der Unordnung willen. Wenn komplizierte Menschen kommen, die aber doch Gnade und Erlösung brauchen. Ich denke, diese Stelle ermahnt uns dazu, zu sagen, wir sind nur die Weinreben. Der Herr, Jesus ist hier der Herr. Ja? Und auch wenn er in Frieden einzieht, so müssen wir verstehen, er ist der Herr. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Soweit. Ich möchte nochmal zum Schluss beten. Lass uns dazu aufstehen, wenn es möglich ist. Ich bete. Lieber Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du auch uns hilfst, das Wort zu prüfen. Auch dich mehr zu verstehen, Herr, was das heißt, dass du ein Friedefürst bist, aber dass du gleichzeitig doch hier solche Dinge tust. Ein Anstoß bist. Was es auch für uns heißt als Nachfolger. Dass wir durchaus im Streit leben müssen mit dieser Welt. Oder zumindest mit den Menschen, die ja, gegen dein Wort leben, gegen dich sprechen, Herr. Ja, gar einen falschen Gottesdienst erheben, was ein Gräuel ist, was du auch richtest, Herr. Herr, dass uns auch vielleicht als Ermahnung dient, dass wir eben nicht zu dieser Institution werden, die über das Heil entscheidet, sondern dass wir erkennen, dass wir nur Verwalter sind, Herr Jesus, dass du der Herr bist, dass es Gottes Haus ist und nicht unseres. Herr, ich möchte dich bitten um Weisheit für unsere Gemeinde. Ich möchte dich bitten um Vergebung, wo wir vielleicht unsere Ruhe und unsere Ordnung suchen und dadurch dein Wort eindämpfen, dein Geist dämpfen. siehst aber auch, dass wir wenige sind und auch wirklich viel Kraft und also nicht viel Kraft und nicht viel Mut auch haben. Ich möchte dich bitten, Herr, wenn ich das sehe, mit welcher Vollmacht du das tatst, Herr, dass du uns ermutigst, uns Kraft gibst, uns Weisheit gibst, was es heißt, einen Gottesdienst zu deiner Ehre zu halten, Herr, in unserem Leben. Nicht nur eine Art jetzt heute sonntags, sondern was es heißt, dass du der Herr bist in unserem Leben. Dass wir ein Leben in diesem Gottesdienst nach Geist und Wahrheit leben, Herr. Dass es nicht reicht, dass wir äußerlich fromm sind, Vorschriften halten, dass wir vielleicht uns ordentlich anziehen. Sondern Herr, dass wir unsere Frömmigkeit vor dir testen. Wir beten wie David, dass du uns prüfst. Dass du uns erneuerst, weil wir, Herr, wirklich merken, dass wir nicht aus uns dieses Leben haben, sondern in dir, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch deine Gemeinde wirklich erneuerst. Ihr Kraft gibst, ihr Mut gibst. Das Lahme heißt, Herr, das Blinde sehend machst. Hab Gnade mit uns. Amen.
Amen.